Barbara Goldsmith, Marie Curie, die erste Frau der Wissenschaft. An einem Tag im Juni des Jahres 1903 schleppte Bronja ihre Schwester Marie Curie gegen ihren Willen zum Damenschneider. In wenigen Tagen sollte Marie als erste Frau in Frankreich ihre Doktorarbeit verteidigen. Das Thema lautete radioaktive Substanzen. Einige renommierte Wissenschaftler würden dem Ereignis beiwohnen. Es sollte ein großer Tag in der französischen Wissenschaftsgeschichte werden. Doch beim Schneider fiel Maries Wahl denkbar pragmatisch aus. Sie wählte ein einfaches schwarzes Kleid, damit man die Flecken aus dem Labor darauf nicht so deutlich sehen würde. Wenn wir Marie Curie mit einem einzigen Wort beschreiben wollten, wäre es wohl dieses: zielstrebig. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, zu forschen. Alles andere in ihrem Leben ordnete sie diesem Forschungsdrang unter. Ihre Kleidung, ihre Familie, ihr Privatleben, selbst ihre Gesundheit. Der Preis, den sie dafür zahlte, war hoch. Doch die Welt hat ihr einige der größten Innovationen ihrer Zeit zu verdanken. Wer war diese außergewöhnliche Frau? Woher kam ihre Zielstrebigkeit? In diesen Blinks findest du es heraus. Blink Nummer 1. Der heimliche Stolz. Maria Salome Skłodowska, von ihrer Familie liebevoll Mania gerufen, wurde am 7. November 1867 in Warschau geboren und stach bereits als Kind hervor. Als sie 4 Jahre alt war, sah sie, wie sich ihre ältere Schwester Bronja mit einem Buch abmühte. Sie nahm es ihr aus der Hand und las den ersten Satz fehlerfrei vor. So begabt die junge Manja war, so ungünstig waren die damaligen Umstände. Polen war bereits seit über 50 Jahren russisch besetzt. Und die Russen versuchten, die polnische Kultur und Identität zu unterdrücken. Es war verboten, an den Schulen Polnisch zu sprechen, alle Straßenschilder waren auf Kyrillisch und selbst das Wort Polen war von der Landkarte verschwunden. An der Schule der kleinen Manja versuchten die Lehrer, den polnischen Kindern heimlich etwas über ihre Wurzeln und ihre nationale Identität beizubringen. Wenn auf dem Stundenplan Botanik stand, unterrichteten sie polnische Geschichte. Und wenn eine Glocke erklang, musste Marie blitzschnell ihr polnisches Schulbuch verschwinden lassen und ein russisches hervorholen. Mit diesem Ungehorsam brachten sich die Lehrer in große Gefahr, denn die Russen hängten Polen, die sich nicht an ihre Regeln hielten, in den öffentlichen Parks an den Bäumen auf und ließen sie zur Warnung für die anderen dort wochenlang baumeln. Marias Familie bekam die russische Besatzung ganz besonders zu spüren. Sie war nämlich polnischer Landadel, Schlachter genannt. Die Russen hatten ihnen nicht nur das kulturelle Leben genommen, sondern auch ihr Eigentum. Sie hatten ihre weitläufigen Güter und Landsitze beschlagnahmt und mittlerweile lebte die Familie in sehr einfachen Verhältnissen in Warschau. Vom Glanz der früheren Tage war nichts mehr übrig. Manjas Mutter lernte zum Beispiel das Schusterhandwerk, um das Schuhwerk für ihre 5 Kinder günstig selbst herzustellen. Manjas Eltern hatten beide eine hervorragende Ausbildung. Ihre Mutter arbeitete als Schulleiterin und ihr Vater war Professor der Physik. Die Russen erlaubten ihm allerdings nicht zu unterrichten. Er gab heimlich Vorlesungen auf Polnisch, wurde erwischt und verlor deswegen seinen Job. Und damit auch seine Dienstwohnung. Die Familie mietete ein Haus an und sah sich gezwungen, Schüler aus der Provinz dort aufzunehmen, um etwas dazu zu verdienen. Es wurde eng. So eng, dass Manja längere Zeit auf einem Sofa im Esszimmer schlief. Und mit der Enge breiteten sich die Krankheiten auch schneller aus. Im Alter von 7 Jahren verlor Maria ihre Schwester Sosha an Typhus und wenige Wochen später ihre Mutter Bronisława an Tuberkulose. Um ihre Trauer zu bewältigen, stürzte sich Manja wie besessen in ihre Schulbücher. Die Familie Skłodowska hatte ihre Nation und ihren Reichtum verloren. Manja hatte ihre Mutter, ihre Schwester und ihren Glauben an Gott verloren. Aber ihren Widerstandsgeist und ihren Intellekt konnten die Russen ihr nicht nehmen. Blink Nummer 2. Studieren um jeden Preis. Als Manja 16 Jahre alt war und das Abitur als Jahrgangsbeste in der Tasche hatte, schloss sie mit ihrer Schwester Bronja einen Pakt. Die beiden wollten unbedingt studieren, doch Frauen waren in Polen nicht an den Universitäten zugelassen. Daher wollten sie nach Paris, doch ihnen fehlte das Geld. Sie würden also beide arbeiten und nebenher lernen, solange bis Bronja mit dem gesparten Geld nach Paris gehen konnte. Bronja würde Medizin studieren und anschließend ihre kleine Schwester nachholen. Also arbeiteten sie. Im ersten Jahr nahmen beide eine Stelle als Privatlehrerin an. Nebenbei besuchten sie Kurse an der Fliegenden Universität, einer Akademie für polnische Frauen, an der Manja und Bronja zahlreiche Vorlesungen besuchten. Die fanden immer im Geheimen und an unterschiedlichen Orten statt. Natürlich gab es hier keinen offiziellen Abschluss, doch die beiden Schwestern lernten dort viele andere inspirierende und starke Frauen kennen. In ihren Jobs als Privatlehrerin verdienten sie allerdings so wenig, dass Manja den Plan änderte. Sie suchte sich eine Stelle als Gouvernante, und zwar auf dem Land, weil dort Unterkunft und Verpflegung gestellt wurden. Sie schickte die Hälfte ihres Gehalts an Bronja, die währenddessen in Paris Medizin studierte. Nach ihrem Arbeitstag als Gouvernante zog sie sich in ihre Kammer zurück und las bis in die Nacht hinein. Physik, Soziologie, Anatomie, Physiologie. Nach und nach stellte sich heraus, dass sie sich besonders für Physik und Mathematik interessierte. Hier unterstützte sie auch ihr Vater, der ihr regelmäßig per Post Mathematikaufgaben aus Warschau schickte. An ihrer Entschlossenheit änderten selbst die widrigsten Umstände nichts. Während der Arbeit verliebte sie sich in den ältesten Sohn der Familie, Kasimir. Die Liebe war gegenseitig, doch die Eltern verboten ihm, so ein mittelloses Dienstmädchen zu heiraten. Schließlich machte er einen Rückzieher. Doch anstatt zu kündigen und das Studium ihrer Schwester zu gefährden, ertrug sie jeden Tag die Demütigung, die Familie, die sie so herablassend behandelt hatte, weiterhin bedienen zu müssen. Und sie zog es durch. Obwohl sie unter Depressionen litt, arbeitete sie, sparte und schickte Geld nach Paris. So lange, bis Bronja ihr Medizinstudium in Paris abschloss. Als eine von drei Frauen unter 1000 Studenten. Bronja hielt ihr Wort und bat ihre Schwester, zu ihr zu kommen. Nach 8 Jahren Arbeit packte Manja im November 1891 ihre Koffer und stieg in einen Zug nach Paris. Link Nummer 3. Essen ist Nebensache. Frühjahr 1894 in Paris. In heller Aufregung klingelte eine polnische Studentin bei Bronja in Paris.
Komm schnell, ein Notfall!
Ihre Schwester war in der Bibliothek der Sorbonne zusammengebrochen. Bronja eilte an die Universität, holte ihre Schwester ab und steckte sie bei sich zu Hause direkt ins Bett. Manja war vollkommen entkräftet und unterernährt, also päppelte Bronja sie mit Fleisch und Kartoffeln wieder auf. Wie war es so weit gekommen? In Paris kam Manja zunächst bei ihrer Schwester und deren Mann Kasimir unter. Kasimir kam ebenfalls aus Polen und war Arzt. Manja schrieb sich an der Sorbonne ein und benutzte dafür zum ersten Mal die französische Version ihres Vornamens, Marie. Dieser Name fühlte sich für sie frei und unabhängig an. Allerdings wohnten Bronja und Kasimir weit von der Universität entfernt, sodass Marie jeden Tag 2 Stunden mit dem Bus fahren musste. Sie war vorher schon zielstrebig gewesen, doch jetzt, wo sie endlich an der Universität war, wuchs ihr Fleiß noch und sie vernachlässigte alles, was nicht mit dem Lernen oder dem Forschen zu tun hatte. Sie wurde sogar wütend, wenn ihre Schwester wollte, dass sie etwas aß. Für so einen Quatsch hatte sie wirklich keine Zeit. Daher kratzte sie ihre Francs zusammen und mietete sich ein winziges, unbeheiztes Mansardenzimmer in der Nähe der Universität. Sie ernährte sich von Brot, Obst und Schokolade, die sie über ihren Büchern aß. Ein Ei oder ein Stück Fleisch gönnte sie sich nur selten. Auch einen Eimer Kohlen für ihren kleinen Ofen schleppte sie nur alle Jubeljahre die vielen Stufen hinauf. Lieber schlief sie unter einem Stapel Kleider, um nachts nicht zu sehr zu frieren. Vorlesung, Experimente, Bibliothek. Das war nun ihr gesamtes Leben. Sie lernte. Sie war gut, und das sprach sich langsam herum. 1893 schloss sie die Abschlussprüfungen in Physik als Jahrgangsbeste ab. Im gleichen Jahr gewann sie ein Stipendium. 1894 folgte der Abschluss in Mathematik und schließlich wurde sie sogar das erste Mal für eine Forschungsarbeit bezahlt. Die Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie gab ihr 600 Francs für eine Analyse unterschiedlicher Stahlsorten und ihrer magnetischen Eigenschaften. Mit diesem Geld konnte sie sich zumindest regelmäßig eine vernünftige Mahlzeit leisten. Für ihre Experimente zu dem Forschungsauftrag durfte sie das Labor ihres Professors Gabriel Lippmann benutzen. Das allerdings war klein und schlecht ausgestattet. Ein Freund empfahl ihr doch einmal, mit einem ihm bekannten Experten für Magnetismus zu sprechen, Pierre Curie. Link Nummer 4. Unwiderstehliche Anziehungskräfte. In der Westentasche von Pierre Curie befand sich stets ein kleines Foto von Marie. Sie trug darauf eine gestreifte Bluse und wirkte sehr nachdenklich. Pierre nannte das Foto liebevoll die gute kleine Studentin. Er nahm es häufig heraus, um es zu betrachten, wenn sie nicht beisammen waren. Das war allerdings nicht so oft, denn normalerweise verbrachten sie die Tage zusammen im Labor und die Nächte einander fest umarmend. Die beiden hatten ineinander die große Liebe gefunden. Doch die Wissenschaft stellte das Paar auf eine besondere Probe. Pierre war ein genauso besessener Forscher wie Marie selbst. Und ihre Themengebiete ergänzten sich perfekt. Pierre hatte sich mit Themen wie Magnetismus, Kristallen und Elektrizität auseinandergesetzt und schon einige wichtige Entdeckungen gemacht. Aber es war Marie, die in der Forschung zu ihrer Doktorarbeit herausfand, dass Radioaktivität eine Eigenschaft von Atomen war. Pierre erkannte, dass sie einer großen Erkenntnis auf der Spur war und unterstützte sie. Doch leider war es hauptsächlich er, der die Lorbeeren dafür einstrich. Er bekam einen Lehrauftrag an der Polytechnischen Hochschule in Paris. Marie ging leer aus. Schließlich war sie nur eine junge polnische Einwanderin. Eine so herausragende Entdeckung hatte sicher ihr Mann gemacht. Die fehlende öffentliche Anerkennung war ärgerlich und ungerecht. Aber sie war bei weitem nicht Maries dringendstes Problem. Sie kämpfte auch an anderen Fronten. Mittlerweile war sie Mutter eines Mädchens geworden. Doch da sie weiter arbeiten wollte, brauchte sie eine Amme. Das verursachte ihr Schuldgefühle und stürzte sie in eine erneute Depression. Gleichzeitig waren ihre Arbeitsbedingungen alles andere als ideal. Ihr Labor befand sich in einem alten Schuppen, in dem vorher Leichen seziert worden waren. Es regnete hinein und im Winter war es auch noch bitterkalt. Die Arbeit selbst war eine elende Plackerei. Die Curies mussten tonnenweise Pechblende in riesigen Kesseln erhitzen und verrühren, um wenige Milligramm Radium zu erhalten. Zuvor hatte Marie bereits geschlussfolgert, dass die hohe Radioaktivität der Pechblende durch ein noch unbekanntes Element verursacht werden musste. Jetzt musste sie es nur noch isolieren, um ihre Vermutungen zu beweisen. Da mittlerweile ein Wettlauf unter Wissenschaftlern darum entbrannt war, neue Elemente zu isolieren, schonten sich die beiden nicht und arbeiteten so hart, dass es ihnen an die Substanz ging. Hinzu kamen verschiedene gesundheitliche Probleme. Die beiden hatten ständig entzündete Fingerspitzen. Ein Vorbote der Strahlenkrankheit, die damals noch unbekannt war. Doch jedes Mal, wenn Pierre an Marie vorüberging, die über eine Probe gebeugt im Labor saß, strich er ihr leicht über das Haar und sie warf ihm einen glücklichen Blick zu. Ihre Liebe zueinander und zur Forschung war so groß, dass sie alle Probleme in den Hintergrund treten ließ. Blink Nummer 5. Schweigend bei der Preisverleihung. Pierre Curie war voller Stolz und Freude, als er 1905 in Stockholm vor ein ausgesuchtes Publikum trat und eine Rede hielt. Marie und er hatten gemeinsam mit Henri Becquerel den Nobelpreis in Physik für die Entdeckung der Radioaktivität erhalten. Pierre schwärmte in seiner Rede davon, wie die Erkenntnisse das Leben der Menschen in Zukunft verbessern würden. Und erklärte auch deutlich, wie wichtig die Arbeit seiner Frau für ihre Forschung war. Dabei wies er stolz auf Marie, die im Publikum saß. Womit hatten sie sich diesen Preis verdient? Henri Becquerel hatte bei Experimenten mit Uransalzen durch Zufall entdeckt, dass sie eine Fotoplatte eingeschwärzt hatten. Er taufte das Phänomen Uranstrahlung, vernachlässigte es dann aber wieder. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersuchte Marie dann genauer diese Strahlung und prägte den Begriff radioaktiv. Sie fand heraus, dass die Strahlung eine Eigenschaft der Atome war. Und dass man mit ihrer Hilfe neue Elemente entdecken konnte, was sie mit ihrem Ehemann Pierre dann auch tat. Zusammen entdeckten sie die chemischen Elemente Radium und Polonium, das übrigens nach ihrer Heimat Polen benannt ist. Und so war Marie Curie die erste Nobelpreisträgerin. Aber sie hatte ihn zusammen mit ihrem Mann erhalten und es stand außer Frage, dass er die Rede hielt, während sie im Publikum saß, lächelte und am Ende brav applaudierte. Henri Becquerel bekam ein Preisgeld in der Höhe von 70.000 Goldfrancs. Pierre und Marie mussten sich die gleiche Summe teilen. Pierre wurde in die renommierte französische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, Marie nicht. Obendrein bot die Sorbonne Pierre einen Lehrstuhl an. Doch er weigerte sich so lange, das Angebot anzunehmen, bis die Universität schließlich einwilligte, Marie als Leiterin von Pierres wissenschaftlichen Arbeiten in seinem Labor anzustellen. Es war absurd. Obwohl sie einen Nobelpreis gewonnen hatte, fiel es der wissenschaftlichen Gemeinde immer noch schwer, sie zu akzeptieren. Die Presse aber jubelte die Curies zu Superstars hoch. Die Geschichte vom armen Aschenputtel aus der ungeheizten Dachkammer, das es durch Fleiß und Klugheit in die Riege der klügsten Männer der Welt schafft, war für die Zeitungen ein gefundenes Fressen. Und dann hatte sie auch noch gemeinsam mit ihrem klugen Märchenprinzen eine magische und leuchtende Substanz entdeckt, die möglicherweise die unterschiedlichsten Krankheiten heilte. Fortan belagerten Reporter ihr Haus und die beiden fanden kaum mehr eine ruhige Minute. Trotz der Ungerechtigkeiten und dem Presserummel waren die beiden glücklich. Ihre wissenschaftliche Leistung war endlich anerkannt worden und mit Pierres Lehrstuhl rückten auch die Geldsorgen in den Hintergrund. Hinzu kam, dass sich ihre Entdeckungen langsam vermarkten ließen. Man dachte damals, Radium sei gut für die Gesundheit. Radiumgetränke, Radiumcremes und Radiumbadesalze waren der letzte Schrei und mit ihrer Methode zur Isolation des Elements verdienten die Curies noch etwas dazu. Blink Nummer 6 – Der einsame Kampf. Im April 1906 saß Marie im Nieselregen auf einer Bank in ihrem Garten und vergrub das Gesicht in beiden Händen. Sie war am Boden zerstört. Ihr geliebter Mann Pierre war auf dem Weg zu einem Verlag, bei dem er einen wissenschaftlichen Artikel Korrektur lesen sollte, von einer Kutsche überfahren worden und gestorben. Ein Mitarbeiter hatte ihr gerade die Nachricht überbracht. Ihr Leben lag in Trümmern. Die Trauer um ihre große Liebe stürzte sie in eine tiefe Depression. Sie verbrachte Tag um Tag in einem abgedunkelten Zimmer, unfähig, sich all der Probleme zu widmen, die ihre neue Situation mit sich brachte. Sie hatte ihren Mann verloren, aber auch ihren wissenschaftlichen Partner. Sein Einkommen fiel jetzt weg, und Marie wusste nicht, ob sie das Labor an der Sorbonne weiter benutzen könnte. Sie hatte keine Kraft, sich um ihre beiden Töchter zu kümmern. Das Verhältnis zu den beiden war sowieso recht kompliziert. Irène und F. wetteiferten um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter, doch die versteckte sich in ihrem dunklen Zimmer. Die meiste Zeit kümmerte sich ihr Großvater oder ihre Tante Bronja um die beiden. Als Marie sich langsam wieder ins Leben fortzutasten begann, lag ein langer und schwerer Kampf vor ihr. Ohne männliche Rückendeckung war es in der Welt der Wissenschaft noch schwieriger für sie, sich zu behaupten. Die Sorbonne brauchte zum Beispiel einen Nachfolger für Pierres Lehrstuhl. Marie wäre die logische Wahl gewesen, doch die Sorbonne weigerte sich, einer Frau einen Lehrstuhl zu geben und entschied sich für eine halbgare Lösung. Marie durfte unterrichten, bekam aber keine ordentliche Professur. Sie war die erste Frau, die eine Vorlesung an der Sorbonne hielt, und die geriet zu einem riesigen Medienereignis. Marie schlüpfte unauffällig in einem schwarzen Kleid durch eine Seitentür hinein und sprach eine Stunde lang sachlich über genau das Thema, bei dem ihr Mann aufgehört hatte zu dozieren. Sie erwähnte ihn mit keinem Wort. Einige Jahre später bewarb sie sich bei der Akademie der Wissenschaften, bei der Pierre Mitglied gewesen war. Sie wurde abgelehnt. Sie kämpfte sich auf typische Curie-Art durch ihr Leben als Witwe. Hartnäckig, zielgerichtet und unnachgiebig. Sie forschte, sie unterrichtete, sie biss sich durch. Und sie trug schwarz. Blink Nummer 7 – Verbotene Liebe. 4 Jahre nach Pierres Tod, im Jahr 1910, war die sonst so ernste Marie kaum wiederzuerkennen. Sie lachte wieder, trug schöne Kleider und ging leichtfüßig durch ihr Leben. Was war nur passiert? Zwischen Marie Curie und einem ihrer Mitarbeiter, Paul Langevin, hatte sich eine leidenschaftliche Romanze entwickelt. Sie waren glücklich und ausgelassen zusammen, machten Späße und diskutierten über die Wissenschaft. Doch sobald sie seine kleine Mietwohnung verließen, begann das traurige Versteckspiel. Paul war nämlich verheiratet. Im Jahr 1911 riskierte ein Ehemann mit einer kleinen Affäre nicht viel. Doch für eine Frau bedeutete es das gesellschaftliche Aus, wenn eine Liebschaft bekannt wurde. Vor allem für eine Frau wie Marie Curie. Es gab zahllose Männer, die sich dadurch angegriffen fühlten, dass sie als Frau eine Karriere in der Wissenschaft wagte. Sie warteten nur auf eine Gelegenheit, ihr diese Frechheit heimzuzahlen. Paul Langevin war ein guter Wissenschaftler. Doch er war auch ein Schwerenöter. Er hatte seine Frau Jeanne schon häufig betrogen, und sie war nicht mehr bereit, tatenlos zuzusehen. Nach einem ersten Verdacht kam Jeanne schnell hinter das Geheimnis. Sie passte Marie auf ihrem Heimweg ab und drohte ihr, sie umzubringen, falls sie nicht sofort Frankreich verlassen würde. Doch Marie und Paul trafen sich weiterhin. Und Jeanne rächte sich. Sie gab einen ganzen Stapel Liebesbriefe der beiden an die Presse. und die gleichen Medien, die Marie zur armen, klugen Prinzessin stilisiert hatten, zerrissen ihr Leben nun in der Luft. Sie sei eine hinterhältige Ausländerin, eine Nymphomanin, die eine französische Familie zerstöre. Ein Reporter sah ihren zweiten Vornamen Salomé in einem Dokument und strickte daraus die Geschichte, dass sie eigentlich Jüdin sei. Die Journalisten öffneten die untersten Schubladen. Der ganze Hass der Gesellschaft ergoss sich über Marie. Auf der Straße wurde sie bespuckt und beschimpft. Marie war kurz zuvor der zweite Nobelpreis verliehen worden, diesmal in Chemie. Das Komitee bat sie, nicht zur Preisverleihung zu erscheinen. Sie begegnete dieser zweiten Katastrophe in ihrem Leben wie der ersten. Sie stürzte sich in die Arbeit. Sie wollte nicht nach ihrem Privatleben beurteilt werden, sondern nach ihrer Leistung als Wissenschaftlerin. Sie reiste zur Preisverleihung nach Stockholm, hielt ihre Rede und erwähnte ihr umstrittenes Privatleben mit keinem Wort. Obwohl sie innerlich völlig zerstört war, zuckte sie nach außen hin mit keiner Wimper. Zurück in Paris ertrug sie alle Anfeindungen und arbeitete einfach weiter. Blink Nummer 8. Die späte Anerkennung. Schon seit Marie angefangen hatte, über Radioaktivität zu forschen, war es nicht nur der reine Forschergeist, der sie antrieb, sondern auch eine große Hoffnung. Sie war davon überzeugt, dass neue Technologien einen wichtigen Beitrag zur Medizin leisten würden. Sie forschte, um Menschenleben zu retten. Und sie hatte nicht vor, sich durch einen dummen Skandal davon abhalten zu lassen. Im Ersten Weltkrieg, der 3 Jahre nach dem unglücklichen Ende ihrer Affäre mit Paul Langevin ausbrach, hatte sie Gelegenheit, diese Hoffnung Realität werden zu lassen. Sie überlegte, wie sie mit ihrem Wissen dazu beitragen könnte, die Leiden auf den Schlachtfeldern zu minimieren. Dank ihrer umfangreichen Kenntnisse über Strahlungen entwickelte sie einen kleinen mobilen Röntgenapparat, der an der Front und in Feldlazaretten benutzt werden konnte. Vorher mussten die Soldaten, die geröntgt werden sollten, in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden und starben häufig beim Transport. Die mobilen Röntgeneinheiten wurden bald überall Les Petites Curies genannt. Und Marie arbeitete während des gesamten Ersten Weltkrieges daran, sie möglichst effektiv einzusetzen. Sie verbesserte ihre Technik, überwachte die Herstellung und erklärte Krankenschwestern, wie sie das neue Instrument benutzen sollten. Auch Maries Tochter Irène, die mittlerweile eine Teenagerin war, unterstützte sie dabei und arbeitete selbst an der Front. Trotzdem standen ihr auch nach dem Ersten Weltkrieg in Frankreich noch viele Menschen skeptisch gegenüber. Und Marie hatte große Schwierigkeiten, ihre weiteren Forschungen zu finanzieren. Daher unternahm sie 1921 mit Hilfe von Missy Maloney, einer Redakteurin des Frauenmagazins Delineator, eine Reise in die USA. Denn dort war sie für viele eine Heldin. Als ihr Schiff in New York ankam, wurde sie bejubelt wie eine Heldin. Marie war mittlerweile auch aufgrund der noch unbekannten Strahlenkrankheit schon sehr geschwächt. Trotzdem unternahm sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern eine riesige Tournee. Sie sprach an 18 Colleges, erhielt 7 Ehrendoktorwürden und traf sich sogar mit dem damaligen US-Präsidenten Warren Harding im Weißen Haus. Außerdem hatte sie gemeinsam mit Missy über $100.000 für ihre weiteren Forschungen eingesammelt und 1 Gramm Radium als Spende erhalten. Der Ruhm, mit dem man sie in den Staaten überschüttete, ließ nun auch die französische Presse wieder umschwenken. Marie Curies Ruf war wiederhergestellt. Blink Nummer 9. Marie Curies Vermächtnis. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Marie Curie so, wie man es von ihr erwartet hätte. Sie war geschwächt und krank und sie arbeitete trotzdem so viel wie möglich. Der jahrelange sorglose Umgang mit radioaktiven Materialien und Röntgenstrahlen forderte schließlich seinen Tribut. Man könnte Marie Curie vor allem im Umgang mit Radium und Polonium eine gewisse Leichtsinnigkeit vorwerfen, allerdings waren damals die Gefahren der radioaktiven Strahlung noch nicht bekannt. Im Gegenteil, man dachte sogar, sie wären gesundheitsfördernd. Außerdem handelte es sich bei dem schwachblau leuchtenden Radium um Maries ganzen Stolz. So ist es psychologisch nachvollziehbar, dass sie diese wundersame Materie lieber als etwas Heilsames betrachtete, denn als tödliche Gefahr. Daher transportierte sie regelmäßig kleine Röhrchen mit Radium in ihrer Manteltasche umher und selbst in ihrem Nachttisch hatte sie eine kleine Fiole der Substanz, die sie manchmal nachts herausnahm, um sich das hübsche Leuchten anzusehen. und ihre Aufzeichnungen sind selbst heute noch so radioaktiv, dass sie in bleiernen Kisten aufbewahrt werden müssen. Dazu kam, dass sie sich ihr Leben lang in die Arbeit geflüchtet hatte, wenn sie Probleme hatte. Dadurch setzte sie sich den gefährlichen Strahlungen noch viel häufiger aus, als es bei einem gewöhnlichen 8-Stunden-Tag der Fall gewesen wäre. Die Strahlenkrankheit war noch nicht bekannt und die Ärzte stellten Marie allerlei Diagnosen: Tuberkulose, Gallensteine, Nierenschäden und Ohrgeräusche. Außerdem litt sie zunehmend unter Kopfschmerzen und verlor ihre Sehkraft. Als sie schließlich 1934 in einem Sanatorium starb, erklärte der behandelnde Arzt, es sei unglaublich, dass sie überhaupt so lange gelebt hatte. Ihre letzten Worte waren übrigens typisch für sie. Sie erklärte, dass sie gern ihre Ruhe haben wollte. Leider erlebte sie nicht mehr, wie ihre Tochter Irène Curie im Jahr darauf ebenfalls einen Nobelpreis erhielt. Zusammen mit ihrem Mann Frédéric Joliot hatte sie herausgefunden, wie man Radioaktivität künstlich erzeugt. Ein echter Durchbruch, der ganz im Sinne der Mutter gewesen wäre. Und das waren unsere Blinks zu Marie Curie von Barbara Goldsmith. Wer war also die Frau, die sich hinter dem großen Namen Marie Curie verbarg? Nun, zuallererst eine unglaublich zielstrebige und durchsetzungsfähige Persönlichkeit mit einer Passion für das naturwissenschaftliche Forschen. Sie hat maßgeblich zur Entdeckung der Radioaktivität beigetragen und unser Verständnis vom Atom revolutioniert. Sie war die erste Promovierte Frankreichs und bleibt bis heute die einzige Frau mit 2 Nobelpreisen. Doch Curies Biografie ist noch viel mehr als das. Sie ist die Geschichte einer Frau, der in der männerdominierten Forschung nichts geschenkt wurde. Wissenschaftliche Errungenschaften wurden ihrem Mann zugeschrieben, Universitäten wollten sie nicht anstellen und die Boulevardpresse schlachtete ihre Affäre aus. Doch mit einem unbändigen Willen und der Liebe zur Wissenschaft hat sie sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und bleibt bis heute ein Vorbild für junge Frauen auf der ganzen Welt. Danke fürs Zuhören. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir uns bei dieser Biografie ganz besonders Mühe gegeben und ein paar neue Dinge ausprobiert haben. Uns würde interessieren, wie du das fandest. Wenn du magst, schreib uns eine Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Marie Curie. Wir würden uns jedenfalls freuen. Tschüss und bis bald.